Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Neun Uhr, das ist heute Morgen. Am Mikrofon begrüßt Sie Daniel Knoll. Diese Themen bestimmen die Nachrichtenlage heute früh. Bombenterror in Kabul. Taliban haben in der Nähe des Hauptquartiers der NATO-Schutztruppe und der amerikanischen Botschaft eine Bombe hochgehen lassen. Im Gazastreifen lehnen sich muslimische Extremisten gegen die regierende Hamas auf, weil sie ihnen zu wenig islamisch ist. Und Roger Federer wird seinem Ruf für einmal nicht gerecht. Er unterliegt im Viertelfinal des Tennisturniers von Montreal dem Franzosen Joe Wilfried Tsonga. Bevor wir auf diese Themen zurückkommen, zuerst der Nachrichtenüberblick von heute Morgen. Andrea Just.
In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Bombenanschlag in der Nähe des Hauptquartiers der NATO-Schutztruppe mindestens 3 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Nach Angaben der afghanischen Regierung zündete ein Selbstmordattentäter eine Autobombe. Bei den Toten handele es sich um Zivilpersonen. In der Nähe des NATO-Quartiers befindet sich auch die US-Botschaft. Laut Nachrichtenagenturen hat sich inzwischen ein Sprecher der Taliban zum Anschlag bekannt. Diese hatten wiederholt gedroht, die bevorstehende Präsidentenwahl mit Anschlägen zu stören. Im Gazastreifen sind bei schweren Kämpfen zwischen Anhängern eines radikalen islamischen Predigers und der Polizei der Hamas mindestens 16 Menschen getötet und über 100 weitere verletzt worden. Das melden die palästinensischen Gesundheitsbehörden. Die Kämpfe in der Stadt Rafah brachen aus, nachdem der Prediger beim Freitagsgebet ein «islamisches Emirat» im Gazastreifen ausgerufen hatte. Seine Palästinensergruppe Dschihad al-Salafi steht dem Terrornetz Al-Qaida nahe. Um das verschwundene finnische Frachtschiff Arctic Sea herrscht weiterhin Verwirrung. Laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax hat der Botschafter Russlands auf den Kapverdischen Inseln im Atlantik eine Meldung der dortigen Behörden dementiert, wonach das Schiff gesichtet worden sei. Die Arctic Sea mit 15 russischen Seeleuten an Bord wird seit gut 2 Wochen vermisst. Nach offiziellen Angaben sollte der Frachter Holz von Finnland nach Algerien bringen. Es wird aber gemutmaßt, dass er tatsächlich Waffen geladen hat. Die amerikanische Colonial Bank mit Sitz im Bundesstaat Alabama ist am Ende. Es ist in den USA der bisher größte Bankenzusammenbruch des Jahres. Die Bank habe mehr als 20 Milliarden Dollar verwaltet, teilte die zuständige staatliche Behörde mit. Ein Großteil werde nun vom Konkurrenten BB&T übernommen. Die rund 350 Filialen der Colonial Bank würden bereits heute unter dem neuen Namen öffnen. Roger Federer ist beim Tennisturnier in Montreal im Viertelfinal ausgeschieden. Der Schweizer Weltranglistenerste verlor gegen den Franzosen Joe Wilfried Tsonga in 3 Sätzen 6:7, 6:1 und 6:7. Im dritten und entscheidenden Satz hatte Federer noch 5:1 geführt. Ausgeschieden in Montreal ist auch der Spanier Rafael Nadal. Der Weltranglistenzweite verlor seinen Viertelfinal gegen den Argentinier Juan Martin del Potro 6:7 und 1:6. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 9.321 Punkten, minus 0,8%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,723 gehandelt, der Euro zu einem Franken 52,26 bzw. zu einem Dollar 42,08. Das Wetter heute Samstag, es ist meist sonnig und wird 28 bis 30 Grad heiß. Im Süden ist es zunächst wechselnd bewölkt und lokal gibt es Regenschauer.
Die Schweinegrippe beschäftigt die Schweizerinnen und Schweizer. Mit welchen Fragen sie bei der Telefonhotline des Bundes Ratschläge suchen, das erfahren wir in wenigen Minuten. Zunächst aber zu den neuesten Ereignissen in Afghanistan. 5 Tage vor den Präsidentschaftswahlen dort ist in der Hauptstadt Kabul eine Autobombe explodiert. Über die Zahl der Opfer liegen noch keine gesicherten Angaben vor. Unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger ist zurzeit in Kabul. Mario Großniklaus hat ihn heute früh gefragt, was ist genau passiert in Kabul?
Etwa um 8:30 Ortszeit hat man einen lauten Knall gehört, weit über die Stadt hin. Ich stand gerade vor meinem Hotel und habe auf einen Fahrer gewartet. Wenige Sekunden später ist etwa einen Kilometer nördlich eine Rauchwolke emporgegangen. Man hat dann auch überall Polizeisirenen gehört und man weiß inzwischen, das hat das Innenministerium bestätigt, dass es bei einem Anschlag im Diplomatenviertel oder auch Regierungsviertel etliche Tote gegeben hat. Die genaue Zahl steht noch nicht fest und sicherlich über 10 Verletzte, darunter auch Kinder. Diese Kinder sind oft in dieser Gegend dabei, Bonbons oder andere kleine Sachen an die Ausländer, die dort ein- und ausgehen, zu verkaufen.
Verschiedene Medien berichten, das Ziel des Anschlags könnte die US-Botschaft in Kabul gewesen sein. Können Sie das bestätigen?
Das kann man so präzise nicht bestätigen, aber die Tatsache ist, dass sicherlich dieses Regierungsviertel, das oft auch als grüne Zone, als sichere Zone, als hochgesicherte Zone gilt, Ziel des Anschlages war. Der Anschlag fand nicht weit von der amerikanischen Botschaft statt, sogar sehr nahe auch beim NATO-Hauptquartier in Kabul, und in dieser Gegend befindet sich auch der Sitz der UNO hier, verschiedene andere Botschaften, Ministerien. Also es ist ein sehr symbolträchtiger Ort, den die Taliban als Ziel ihres Anschlages ausgewählt haben, eine Zone, wo man eigentlich meinte, sicher zu sein.
Sie haben es eben angetönt, Taliban haben sich zum Anschlag bekannt heute früh. Die Islamisten drohen ja schon seit Wochen, die Präsidentschaftswahlen von nächsten Donnerstag zu stören. Können Sie mit solchen Terrorattacken wirklich in die Wahlen eingreifen?
Man muss befürchten, dass es durchaus einen Einfluss hat, wenn selbst in einem so gesicherten Viertel wie eben gerade in dem Kabuler Regierungsviertel heute ein solcher Anschlag möglich ist, dann ist das natürlich ein Signal an die Bevölkerung, wir können überall zuschlagen, und die Taliban haben ja angedroht, Anschläge zu machen, auch am Wahltag selber, auch auf Wahllokale. Und das heißt, die Leute hier wissen natürlich jetzt, dass wer wählen geht, unter Umständen sein Leben riskiert. Und das könnte sehr viele im Land davon abhalten, überhaupt zur Wahl zu gehen.
Seine Beobachtungen hat uns Fredrik Steiger geschildert. Unser diplomatischer Korrespondent befindet sich derzeit in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Nun in eine andere Konfliktregion, in den Gazastreifen nämlich. Dort sind neue Kämpfe zwischen Palästinensern ausgebrochen. Diesmal hat aber nicht die Fatah die Hamas herausgefordert, sondern eine radikale islamische Extremistengruppe, die der Hamas vorwirft, zu wenig islamistisch zu sein. Auslandredaktor Robert Stelli berichtet.
In seiner Freitagspredigt hatte der radikale Kleriker Abdul Latif Musa, der Führer der Dschihad al-Salafiyah-Gruppe, der Hamas vorgeworfen, zu wenig islamisch zu sein. Ich rufe hier feierlich die Schaffung eines islamischen Emirats im Gazastreifen aus, verkündete der von vermummten Kämpfen umringte Prediger vor laufenden Fernsehkameras seinen Anhängern zu. In diesem Emirat dürfe nur noch die islamische Rechtsprechung der Scharia gelten, fügte Musa an. Mit der Ausrufung des islamischen Emirats provozierte der radikale Prediger die im Gazastreifen herrschende Hamas. Unmittelbar nach der Predigt kam es dann auch zu schweren Kämpfen zwischen seinen Anhängern und Sicherheitskräften der Hamas, welche mindestens 16 Tote und über 100 Verletzte forderten. Die Polizei stürmte schließlich das an die Moschee angrenzende Haus von Musa. Ob der radikale Prediger dabei getötet wurde oder ob er entkommen konnte, steht zur Stunde nicht fest. Die Kämpfe von letzter Nacht sind eine neue schwere Belastungsprobe für die Hamas, welche sich auch als islamisch bezeichnet. Jetzt droht der Hamas, die vor 2 Jahren nach schweren Kämpfen mit der Fatah im Gazastreifen die Macht übernommen hatte, ganz offensichtlich auch Ungemach von noch radikaleren islamischen Gruppen wie der Dschihad al-Salafiyah. Dieser werden enge Kontakte zur Terrororganisation Al-Qaida nachgesagt. Israelische Quellen hatten denn auch schon seit geraumer Zeit davor gewarnt, dass Kämpfe der Al-Qaida nach ihren Einsätzen im Irak und in Afghanistan in den Gazastreifen eingedrungen seien. Eine Aussage, welche der frühere Hamas-Premier Ismail Haniyeh in Abrede stellte. Ein Sprecher der Hamas warf der Dschihad al-Salafiyah letzte Nacht vor, sie bewege sich außerhalb der nationalen und islamischen Gesetze und ziele nur darauf hin, Unsicherheit und Chaos verbreiten zu wollen.
heute Morgen, es ist 9.10 Uhr. Nun zu einem ganz anderen Thema. Immer mehr Menschen in der Schweiz erkranken an der Schweinegrippe. Und auch die Fragen rund um die Krankheit nehmen zu. Das spürt derzeit das Beratungspersonal der Schweinegrippe-Hotline des Bundesamts für Gesundheit. Elmar Plotzer.
Ende April, als die Schweinegrippe-Hotline aufgeschaltet wurde, gab es etwa 700 Anrufe pro Tag. Das Interesse hatte aber schnell nachgelassen und bald waren es nur noch etwa 100 Anrufe. Doch das hat sich wieder geändert.
Man kann sagen, dass wir in den letzten 1 bis 2 Wochen eine signifikante Zunahme wieder hatten. Wir pendeln uns jetzt etwa um die 300 Telefonanrufe pro Tag ein.
Sagt Cedric Berset, der Kommunikationschef von Medgate, die im Auftrag des Bundes die Schweinegrippe-Hotline betreibt. Die Anruferinnen und Anrufer der Hotline stellen heute andere Fragen als noch im Frühling. Damals waren es vor allem allgemeine Fragen zur Schweinegrippe. Jetzt sind die Fragen gezielter. Zum Beispiel rufen vermehrt schwangere Frauen an, die wegen der Grippepandemie besorgt sind. Doch trotz der vielen Anrufe auf der Schweinegrippe-Hotline, Cedric Berset sieht keine Anzeichen für eine Panik oder gar Hysterie in der Bevölkerung. Die meisten Fragen seien sehr sachlich und praxisbezogen.
Die Schweinegrippe-Hotline des Bundesamts für Gesundheit ist übrigens erreichbar unter der Telefonnummer 031 322 21 00. Nun zum Sport. Im Tennis ist Roger Federer seinem Ruf für einmal nicht gerecht geworden. Sein letzter Gegner in Montreal aber schon, Reto Held.
Joe Wilfried Tsonga gilt als etwas unbeständiger Spieler, der aber auch in unaussichtslosen Situationen nicht aufgibt. Das bewies der Franzose gestern gegen Roger Federer. Tsonga hatte den ersten Satz zwar 7-6 gewonnen, dann aber überhaupt keine Chance mehr. 1-6 und 1-5 lag er zurück, bevor das kleine Wunder gelang. Tsonga gewann gegen Roger Federer die nächsten 5 Games und schließlich auch das 2. Tiebreak. Für Roger Federer, der normalerweise seine Chancen konsequent nutzt, eine extrem ärgerliche und unnötige Niederlage und die erste seit 21 Siegen in Serie. Ebenfalls ausgeschieden ist Rafael Nadal, der Spanier, hielt bei seinem Comeback nach seiner Knieverletzung gegen Juan Martín del Potro nur im ersten Satz mit und verlor schließlich klar mit 6-7 und 1-6. Erneut gewonnen hat derweil Simon Ammann beim Sommer-GP der Skispringer, ist er im Moment nicht zu schlagen. Ammann gewann auch in Courchevel und holte sich damit den 3. Sieg im 3. Springen. Im Schweizer Fußball hat GC auf den äußerst schwachen Saisonstart reagiert und mit dem Luxemburger Jeff Strasser einen routinierten Spieler mit langjähriger Erfahrung in der deutschen Bundesliga verpflichtet. Und in der Leichtathletik beginnen heute die Weltmeisterschaften in Berlin. Und bereits morgen steht der erste ganz große Höhepunkt auf dem Programm. Der 100-Meter-Final der Männer, Ueli Reist.
Wenn der jamaikanische Weltrekordhalter Usain Bolt gegen den Amerikaner Tyson Gay läuft, werden die Fernseheinschaltquoten so hoch sein wie bei keiner anderen Entscheidung in Berlin. Usain Bolt ist Weltrekordhalter und Olympiasieger, Tyson Gay hält die Jahresweltbestzeit. Aber die Weltmeisterschaften bestehen nicht nur aus diesem Duell. Bei den Frauen steht der Hochsprung im Zentrum. Dort messen sich die deutsche Ariane Friedrich und die Titelverteidigerin Blanka Blasic aus Kroatien. In diesem Jahr hat Ariane Friedrich Blanka Blasic schon 3-mal bezwungen. Eine der meistbeachteten Sportlerinnen wird die Russin Jelena Isinbajewa sein. Sie hält nicht nur den Weltrekord im Stabhochsprung, sondern auch den Rekord bei der Vermarktung. Dank eines 7,5-Millionen-Dollar-Vertrages mit einem chinesischen Ausrüster ist Isinbajewa die bestbezahlte Athletin. Und es ist kaum anzunehmen, dass sie in Berlin nicht einen weiteren Titel holen wird. Ebenso als klarer Favorit ins Rennen geht Kenenisa Bekele. Der Äthiopier hält sowohl über 5'000 als auch über 10'000 Meter den Weltrekord und wurde in Peking über beide Distanzen Olympiasieger.
Am Start an der Weltmeisterschaft in Berlin sind übrigens auch 13 Schweizer Athletinnen und Athleten. Allerdings hat niemand auch nur den Hauch einer Medaillenchance.
Haben Sie heute Morgen schon einmal verpasst? Kein Problem. Sie können uns nachhören, wann immer Sie wollen, im Internet oder auch als Podcast. Der direkte Weg dorthin heißt drs.ch. Das sind die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Heute Morgen wird heute verantwortet von Thies Wachter. Am Mikrofon Daniel Knoll.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.